Domradio Reisen.
Mit Heike Sikoni, schönen guten Tag.
In der Domradio Reisen, da bleiben wir heute in der Region. Wir stellen Ihnen vor, wie vielfältig die sein kann, vom Froschkonzert mitten in der Stadt bis hin zur Taufe mit Quellwasser und das alles entlang des kleinen Flusses Erft. Denn dass das ein ganz besonderes Flüsschen ist, das hat Domradio-Redakteurin Dagmar Peters festgestellt. Sie hat sich fast ein ganzes Jahr lang jedes Wochenende auf Erkundungstour begeben und Routen von der Quelle bis zur Mündung des 106 Kilometer langen Flusses ausgearbeitet. All diese Entdeckungen und Tipps hat sie aufgeschrieben und in ihrem Wanderführer veröffentlicht, der ganz frisch jetzt erschienen ist. Uns wird sie heute in Domradio Reisen von ihren Erkundungen erzählen. Schön, dass Sie mitreisen. Wanderlust an der Erft, so lautet der Titel unserer heutigen Ausgabe von Domradio Reisen, denn meine Kollegin Dagmar Peters, die war wanderlustig, hat die ganze Erft erkundet, von der Quelle bis zur Mündung. Das sind immerhin, ich habe mich jetzt gerade belehren lassen, ich habe gesagt 106 Kilometer, sind aber nur 103, Dagmar, oder?
Ja, da streiten sich natürlich ein bisschen die Geister. Also meine Recherche hat ergeben zurzeit 103, ich sage deshalb zurzeit, weil durch die Rekultivierung der Erft, da wird sie so ein bisschen mehr sich wieder winden können in den Flussauen, wird sie wieder länger werden.
Ich weiß nicht, ob wir dazu noch kommen werden im Laufe der Sendung. Auf alle Fälle fangen wir jetzt erstmal vorne an. Du hast ja einen Wanderführer geschrieben und bist dafür diese ganzen 103 Kilometer ja entlang gewandert, gefahren, hast geguckt, was ist rechts und links zu sehen. Wo ist denn eigentlich die Quelle der?
Also die Quelle, die ist in Holzmühlheim, Nettersheim, Holzmühlheim. Und da geht's los und dann fließt die Erft durch die Eifel. Je nach Jahreszeit kann man da ja wilde Orchideen finden. Man kann schöne Ausblicke genießen und es geht immer so ein bisschen schön abwärts. Und es gibt auch ja sehr einsame Streckenabschnitte, auf denen man ja auch an Wochenenden sehr wenigen Menschen begegnet.
Was sind das denn für Gegenden, durch die ich da komme?
Also das sind Gegenden wie zum Beispiel Bad Münstereifel, das kennen schon einige. Das ist ja eine sehr lebendige Stadt mit einem alten Flair, mit einer Burgruine und jetzt auch mit einem neuen Outlet-Center. Kommen wir gleich noch zu Bad Münstereifel. In Höheuskirchen ist es ein bisschen flacher. Viele sagen ja, es ist doch diese langweilige Ecke. Auf den ersten Blick ist das landschaftlich auch langweiliger, aber auf den zweiten Blick kann man eben sehr viele Wasserschlösser erkennen und das ist der Teil von Deutschland mit der höchsten Wasserschlossdichte. Einige haben keinen Wassergraben mehr, aber viele kann man eben zumindest von außen bewundern, sehen alle sehr unterschiedlich aus. Ja, und dann gibt es noch Flusskilometer 51 genau in Erftstadt-Gümnich ein Museum, das Erftmuseum, das gibt es erst seit vergangenem Jahr. Und da kann man eigentlich so die ganze Flussgeschichte ein bisschen nachvollziehen. Und danach kommt man so an Seen vorbei, an den früheren Braunkohlegruben. Man kommt auch am Tagebau Garzweiler vorbei. In Grevenbruch fließt die Erft dann mitten durch die ja sehr grüne Stadt. Da gibt es noch einiges, was von der Landesgartenschau von vor, ich weiß nicht wie vielen Jahren, ich glaube 13, 14 Jahren übrig ist. Ja, und in Neuss fließt sie dann in den Rhein.
Also das klingt wirklich nach vielen interessanten Sehenswürdigkeiten, Gegenden, die du da gesehen hast. Wie hast du denn dann die Strecken ausgesucht?
Das war sehr spannend. Es gab nämlich Vorgaben, zum Beispiel maximal 15 Kilometer sollte eine Wanderung werden. Dann habe ich mir spannende Orte ausgesucht, also kulturell spannend, landschaftlich spannend. Und ein Teil der Strecke sollte natürlich an der Erft entlang führen. Und das war oft so, dass die Strecken einfach zu lang wurden. Und wenn ich dann eine Strecke hatte, die passte, klappte es nicht mehr so wie geplant. Und jede Strecke hatte auch noch eine eigene Geschichte. Und ich habe das Glück, ich kenne einige Menschen an unterschiedlichen Orten in der Nähe der Erft. Ich habe auch viele angesprochen vor Ort. Und das war für mich eine Goldgrube für so kleine Geschichten und deshalb habe ich ganz oft die geplanten Routen abgeändert und habe mich dann ein bisschen leiten lassen von den, ich sag mal, Einheimischen.
Und was dabei rausgekommen ist, das erzählen wir Ihnen heute, denn Dagmar Peters nimmt uns heute mit links und rechts entlang den Ufern der Erft von der Quelle in der Eifel bis zur Mündung an den Rhein bei Neuss. Dagmar Peters ist an der Erft entlang gewandert, entlang geradelt von der Quelle bis zur Mündung und hat dabei Wanderstrecken, Radstrecken ausgearbeitet. Ihre erste Tour, die begann in der Eifel in Nettersheim-Holzmühlheim an der Quelle der Erft. Und da ging es gleich los mit einer Taufe.
Neige Sie bitte das Haupt. Manuela, ich taufe dich zur Erftkadettin, wünsche in der Familie alles Gute, vor allen Dingen in Brühl alles Gute.
Alfred Pieler schüttet Erftwasser aus einer Gießkanne über Manuelas Kopf. Manuela ist kein Baby, sondern eine erwachsene Frau. Sie wird gerade getauft. Eiskaltes Wasser läuft ihren Nacken herunter. Für die noch recht frischen Außentemperaturen eine Spur zu kalt, findet sie.
Er war auch ein bisschen gemein, muss man sagen. Ne? Er hat ja da so ein bisschen in den Nacken hineingegossen, aber es war nicht so kalt, wie ich gedacht habe. Und an so einem schönen Sommertag ist das bestimmt sogar eine sehr erfrischende Sache.
Manuela darf sich nun Erftkadettin nennen und erhält auch eine Urkunde von Alfred Pieler. Er ist nicht etwa Priester, sondern allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters und Pfarreiratsvorsitzender. Und wieso reden wir hier von einer Taufe, wenn es nicht um das Sakrament geht?
Da ich sehr viel mit Kirche zu tun habe, weiß ich ganz wohl zu trennen, eine kirchliche Taufe und ganz einfach diese Taufe, die eben halt keinen kirchlichen Aspekt hat. Aber eine Verbindung ist da. Die älteren Menschen von Holzmülheim sind gerade mit diesem Erftwasser ganz einfach getauft worden. Und Taufe an dieser Stelle im christlichen Glauben ist sicherlich etwas anderes wie im weltlichen. Das Weltliche hier muss auch ein bisschen Spaß machen, hat aber in der Grundstruktur auch ein wenig mit Kirche zu tun.
Mit seiner Blechgießkanne taufen Alfred Pieler und seine Kollegen zwischen 10 und 50 Menschen pro Jahr. Und bei allen Taufen dieser Art gibt es auch den zweiten Teil. Auf den Kälteschock von außen folgt die Hitze von innen. Als Belohnung stößt man an mit einem Eifeler Schnaps, dem sogenannten Nettersheimer Früchtchen.
Es ist ganz einfach aus Früchten aus der Gemeinde Nettersheim ist dieses gemacht worden. Und es ist ein ganz besonderer, klarer, da steht eine 45 drauf, ist also hochprozentig, aber bekommt sehr gut. Ein Gläschen in Ehren kann niemand verwehren. Auf gutes Gelingen und bleiben Sie gesund und munter.
Vielen Dank.
Und wie schmeckt der frisch getauften Manuela der 45-prozentige Eifeler Schnaps?
Da muss man vielleicht ein bisschen vorsichtig sein, gerade wenn die Sonne scheint. Wenn man danach noch vorhat zu wandern, sollte man vielleicht nur anstoßen und ein kleines Schlückchen nehmen.
Ja, und es gibt welche, die bleiben dann doch lieber beim frischen Quellwasser. Das ist zwar kein offiziell geprüftes Trinkwasser, aber viele Wanderer und Radfahrer probieren ein Schlückchen, bevor sie sich auf den Weg entlang der Erft begeben. Zur Erfttaufe muss man sich im Übrigen anmelden. Informationen bekommt man bei der Touristeninfo in Nettersheim oder im Buch Wanderlust an der Erft von Dagmar Peters. In Domradio Reisen sind wir ja heute unterwegs an den Ufern der Erft. Gestartet sind wir an der Quelle in Nettersheim-Holzmülheim in der Eifel. Und jetzt gucken wir uns mal den nächsten größeren Ort an, durch den die Erft fließt. Und das ist Bad Münstereifel. Bad Münstereifel ist den meisten Kölnern bekannt. Da gibt es einen Bahnhof und mit dem Zug kommt man dann sehr schnell von Köln dahin. Heino, der Schlagersänger, hatte bis vor ein paar Jahren dort ein eigenes Café. Und es gab auch eine Haselnusstorte. Dagmar Peters hat natürlich auch da knallhart recherchiert. Gibt es die Haselnusstorte und das Café denn eigentlich noch?
Also das Rathauscafé, das ist seit 3 Jahren geschlossen, aber das Café im historischen Kurhaus, das bietet Heinos Haselnusstorte jetzt an. Aber den habe ich nicht gegessen, muss ich gestehen. Ich habe sehr leckere Printen gefunden, die gibt es dort im Printenhaus und die werden das ganze Jahr über dort frisch gebacken. Und da war ich auch erstaunt, welche große Auswahl an verschiedenen Printen es gibt. Ich bin sonst nicht so unbedingt der Printen-Fan, aber die waren sehr lecker.
Also man kann sich schon mal stärken in Bad Münstereifel. Was kann man da sonst noch machen, außer Printen essen?
Also Bad Münstereifel ist eine Stadt im Wandel, der historische Ortskern, der ist gut erhalten, der steht komplett unter Denkmalschutz, aber die Stadt hat Neues zu bieten. Im vergangenen Jahr haben viele Münstereifel auch so ein bisschen ängstlich drauf geschaut, was da denn passiert. Bad Münstereifel ist nämlich die erste Stadt in Nordrhein-Westfalen, in der ein Outlet-Center entstanden ist. Das heißt, dass man seit August vergangenen Jahres dort in den denkmalgeschützten Häusern Designermode kaufen kann. Da sieht man der Stadt an, da sind Parkplätze gebaut worden und die Besucher, habe ich mir dann überlegt, kommen die denn überhaupt? Bin dann extra nochmal nach der Eröffnung hingefahren und habe tatsächlich festgestellt, ja, sie kommen und sie shoppen wie verrückt.
Und was hast du gemacht, mitgeshoppt?
Ich habe nicht mitgeshoppt. Ich habe mich lieber an die Erft gesetzt. Da gibt es wunderbare Cafés. Also dadurch, dass der Fluss da mitten durch die Stadt fließt, gibt es einige Möglichkeiten, wirklich direkt am Fluss zu sitzen. Da hat man eigentlich echt die Qual der Wahl. So viele Möglichkeiten gibt es. Und ich habe mich ein bisschen umgeschaut, was es kulturell dort gibt. Ich habe 2 tolle Museen entdeckt. Zum einen das Apothekenmuseum. Das ist ein Museum, was ja wirklich in die Geschichte der Apotheke, auch diese persönliche Geschichte dieser Apotheke an der Erft einführt. Es gibt eine Riechstraße, da kann man mal seinen Geruchssinn testen, Schubladen öffnen und mal dran schnuppern, ob man diese Kräuter denn alle kennt. Und es gibt auch Führungen, man kann da zum Beispiel Pillen drehen oder Salben herstellen, mit Zuschauen, wie Zäpfchen gemacht werden. Also das ist eine spannende Geschichte. Und das andere Museum, was sehr nett war, das war ein Puppen- und Spielzeugmuseum. Da war ich mit meinen Kindern allerdings. Das war ein bisschen schwierig, weil da sind so alte Spielzeuge und Puppen, über 100 Jahre alt. Und die durften die natürlich nicht anfassen. Es war nicht alles hinter Glaskästen, aber es waren spannende Dinge da. Also komplette Puppenhäuser, eine aufgebaute Metzgerei mit ganz alten Puppen, die teilweise die Besitzer selber hergestellt haben. aus Fimo, Kleinstarbeit, mini kleine Koteletts, Würstchen und so weiter, die ganzen Theken wie in einer echten Metzgerei früher. Und das ist sehr spannend und die haben mir auch nette Dinge da berichtet. Also einen Einblick gegeben, dass sie manchmal beim Schaufenster dekorieren, sich beim Spielen ertappen und solche Dinge.
Also man kann sich auf alle Fälle viel angucken in Bad Münstereifel und wir bleiben gleich auch an der Erft. Die Erft fließt dann weiter Richtung Iversheim und das wird dann unsere nächste, ja, unser nächster Standpunkt sein in Domradio Reisen. Danke erstmal, Dagmar. Ein historisch spannender Punkt im Verlauf der Erft liegt etwa 4 Kilometer nördlich von Bad Münstereifel. Das haben wir ja auch schon auf unserer Domradio-Reise entlang den Ufern der Erft angeguckt. Jetzt ist also der nächste Ort dran und der heißt Iversheim. Auch da fließt die Erft mitten durch den Ort. Westlich verläuft die Bundesstraße 51, daneben die Bahnlinie nach Euskirchen. Und dann gibt es noch an ein versteckt gelegenes Gebäude, das ein bisschen so aussieht wie eine Lagerhalle der Straßenmeisterei. Aber drinnen in dem Gebäude liegt weder Streusalz noch stapeln sich ausgediente Verkehrsschilder. Drinnen wird eine fast 2000-jährige Geschichte greifbar.
Ein römischer Centurio hat vielleicht 150 nach Christus hier nach dem Rechten geschaut, um seinen Vorgesetzten zu melden, wie die Arbeiten an den Brennöfen vorangehen. Seine Soldaten der 30. Legion Ulpia Victrix hatten hier in der Wildnis einiges geschafft. Er brauchte sich nur umzuschauen. In kurzer Zeit rodeten seine Männer den Wald, schafften Grauwackensteine heran und bauten eine komplette Industrieanlage auf. Eine Kalkbrennerei.
Wir gehen davon aus, dass in dieser Anlage 160 Soldaten stationiert waren, ausschließlich der 30. Ulpia, die Hauslegion von Zanten.
Sagt Helmut Ruß aus Iversheim. Er betreut die historische Kalkbrennerei. Römische Geschichte direkt an der vielbefahrenen Bundesstraße. Der Centurio damals hätte keine Autogeräusche gehört, wohl aber hämmern, klopfen, sägen. Sein Blick wäre über das ganze Areal gewandert.
Hier sehen Sie einen Steinbruch, wie er in römischer Zeit möglich war. Dann eine Straße, die römischen Vorschriften entspricht, schön gepflastert. Dann dieser Kran, der dem entspricht, den man am Rhein gefunden hat, also da mit seinem Laufrad. Ja, eine Schmiede gibt es, weil die mussten ja ihre Werkzeuge schärfen. Und die mussten ja auch hier wohnen für einige Zeit und sich versorgen. Und selbst eine Gemeinschaftstoilette, wie sie in den römischen Städten üblich war, findet man da auf der Seite.
Die eigentliche Produktionshalle war 30 bis 40 Meter lang, darin 6 Brennöfen. Die Öfen selbst waren eine Meisterleistung der historischen Konstrukteure. Jeder mit einem Durchmesser von 3 Metern und rund 4 Metern in der Höhe. Und
dieser Ofen war eiförmig und in den Hang gebaut. Es kommt ja beim Kalkbrennen darauf an, dass die ganze Partie, die in diesem Ofen ist, gleichmäßig entsäuert ist. Also überall aus allen Steinen der CO2-Anteil in die Atmosphäre entweichen kann, dass man wirklich Kalk hat. Das ist wichtig. Und darum muss die Hitze gleichmäßig sein im ganzen Ofen. Und Sie müssen sich vorstellen, Sie müssen 1000 Grad erreichen. Das braucht man, um Kalk zu brennen. Das ist eine Temperatur, die dem Schmiedefeuer entspricht. Man muss, um Eisen schmiedebar zu machen, braucht man die gleiche Temperaturen. Und hier hatte man nicht die Möglichkeit, mit einem Blasebalg und mit Holzkohle zu hantieren, sondern das müssen Öfen sein, die so viel Sauerstoff gieren, dass sie diese großen Temperaturen erreichen können. Und das war hier fantastisch. Die haben Windgeschwindigkeiten in der Ofenschnauze gemessen von 3 bis 4 Metern in der Sekunde. Das ist ein kleiner Sturm, der da entfachte. Also das hat so angesaugt, dass das war ganz fantastisch.
Die ganze Anlage produzierte gebrannten Kalk für das Römische Reich. Ein vielseitiger und wichtiger Baustoff auf den vielen Baustellen im ganzen Land. Ohne ihn gäbe es keine römischen Befestigungsanlagen, keine römische Wasserleitung, keine Bögen und Säulen von Aquädukten und Brücken. Doch irgendwann, kurz nach 300 nach Christus, war Schluss. Ganz plötzlich wurde die Produktion eingestellt, die Soldaten abgezogen, die Geschichte deckte ihren Mantel über die Anlage. Fast 2000 Jahre später wird dieser Umstand die Historiker begeistern. 1966 wird eine neue Wasserleitung gebaut, direkt neben der Bahnlinie, fast in den Hang hinein. Als die Bauarbeiter dann auf Fundamente und Mauerreste stoßen, wird klar, hier liegt etwas Besonderes im Boden. Und dann die Sensation. In einem Kalkbrennofen finden die Historiker einen wissenschaftlichen Schatz.
Denn hier haben die Archäologen nach dem Ausgraben einen riesen Knubbel Kalk gefunden. Die hatten also den Ofen gar nicht mehr ausgeräumt. Das ist also Kalk, den die Römer gebrannt haben. Der letzte Brand in dieser Kalkbrennerei.
Und tatsächlich, die Analyse zeigt, es ist genau der Kalk, der für den Mörtel an Gebäuden in Köln oder am Niederrhein verwendet wurde. Den Wissenschaftlern drängen sich weitere spannende Fragen auf. Konnte dieser Ofen funktionieren? Schaffen es rund 60 Festmeter Holz, das Kalkgestein auf eine Temperatur von über 1000 Grad zu bringen? Die Skepsis überwiegt. Es käme also auf einen Versuch an, noch einmal nach alter römischer Art einen Ofen in Gang zu bringen und es einfach auszuprobieren. Das haben die Wissenschaftler dann auch getan. 1968 restaurierten sie mit Mitarbeitern eines Kalkwerks aus Dornap bei Wuppertal einen der Iversheimer Brennöfen. Nur mit dem Material, das auch die römischen Soldaten zur Verfügung hatten.
Dieser Brennversuch, der hat also selbst in der nationalen und internationalen Presse Aufmerksamkeit gefunden. Also wenn man überlegt, dass nach fast 2000 Jahren so ein antiker Ofen aufgemauert wird wieder und man macht das da drin, was man vor 2000 Jahren gemacht hat.
Im April 1969 wird es dann ernst. Die Gewölbedecke hält die fast 25 Tonnen schweren Kalksteine, das Holz darunter ist aufgeschichtet. Erst die zweite Fackel entfacht dann das Feuer im Brennraum. Währenddessen messen die Geräte der Wissenschaftler Temperatur, Luftzusammensetzung und Windgeschwindigkeit. Alles wird genau protokolliert.
Und es hat funktioniert.
Nach einer guten Woche steht fest, mit diesen Öfen konnten die Römer Kalk brennen. Und zwar so gut, dass die komplette Ladung Kalkgestein gleichmäßig zu gebranntem Kalk umgewandelt wurde. Das ist beeindruckend, finden die Historiker. Und noch etwas finden sie. Alleine bei der Anlage hier in Iversheim haben die römischen Soldaten jeden Monat 200 Tonnen Dolomit-Kalkgestein verarbeitet. Eine Höchstleistung.
Diese historische Anlage können Sie besichtigen. In Iversheim kümmert sich der Dorfverschönerungsverein um den Erhalt der Kalkbrennerei. Der Vorsitzende des Vereins, Helmut Ruß, der sitzt auch immer wieder in dem Gebäude und erklärt dann gerne mehr zu dem spannenden Thema. Michael Godesberg hat für den Beitrag mit ihm gesprochen. Und wir kommen zur nächsten Etappe auf unserer Domradio-Reise entlang der Erft. Nettersheim, Bad Münstereifel, Iversheim, das waren bislang unsere Stationen. Und jetzt führt uns der Weg raus aus der hügeligen Eifel in das im Flachland gelegene Euskirchen. Dagmar Peters hat dort nicht nur viele Wasserschlösser entdeckt, sondern auch Reste historischer Industriekultur. Die Tuchfabrik Müller in Euskirchen-Kuchenheim zum Beispiel. Da erfährt man auch, was der Gehrock mit dem Krempelwolf zu tun hat.
Manches Kind, wenn es in der Tuchfabrik Müller eine Führung mitmacht. Wolfen heißt der Vorgang, bei dem die Rohwolle von einer Maschine wie Flocken in die Luft gewirbelt wird. Und was passiert mit den Flocken? Museumsleiter Detlef Stender erklärt's.
Wolfen ist etwas Auseinanderreißen. Es gibt nicht nur in der Tuchindustrie, es gibt auch sonst Wölfe. Das sind Maschinen mit großen Zähnen, die Materialien auseinanderreißen. Es gibt zum Beispiel auch Reißwölfe, um alte Kleidung auseinanderzureißen und sie wieder nutzbar zu machen. Und wir haben hier eben einen Krempelwolf, der Wolle lockert, auseinanderreißt, ein bisschen weicher und feiner schon macht.
Viele der gut 100 Jahre alten Maschinen in der Fabrik funktionieren heute noch, sodass Museumsbesucher die wichtigsten Vorgänge der Tuchherstellung miterleben können. Sie dürfen die weichen Wollflocken anfassen und zuschauen, wie daraus ein Vlies entsteht. Und dann wird gesponnen. Mit dem Finger versuchen die Besucher der Führung, einen festen Faden zu spinnen. Besonders gut funktioniert das allerdings nicht. Umso beeindruckender ist dann die große Spinnmaschine, die im Nullkommanichts das Vorgarn herstellt. Das Vorgarn wird dann in der Weberei zu Stoffen verarbeitet. Weber sein hieß hart arbeiten. Und garantiert hatten die Weber allesamt schlechte Ohren. Denn bis zur Schließung der Fabrik im Jahre 1961 liefen noch 8 von 16 Webstühlen gleichzeitig. Und die machten einen Höllenlärm.
Das ist ein abwechslungsreicher Beruf gewesen. Die haben vergleichsweise gut verdient. Es war körperlich sicher schwer, aber man darf sich jetzt Fabrikarbeit nicht immer nur als ganz schlimm und grauenhaft früher vorstellen. Also so ein Weber, das war der King der Fabrik und das sowohl interessant als auch kein schlechtes Geld hat er verdient.
Angelika Limper leitet Führungen durch die Fabrik. Sie kennt hier jeden Winkel und ist mit Herzblut bei der Sache. Sie taucht immer wieder neu ein in die Vergangenheit der Fabrikgeschichte, wenn sie mit Besuchern auf dem Gelände und im Gebäude unterwegs ist. Vor 20 Jahren hat sie bei einem Forschungsprojekt den inzwischen verstorbenen Firmenbesitzer Kurt Müller kennengelernt.
Ich habe ihn einmal gefragt, ich durfte ihn auch einmal persönlich fragen, über den Wolleinkauf. Und dann hat er mir das gezeigt, dann ist er mit mir ins Kontor gegangen und dann hat er mir gezeigt, an welchem Fenster er das gemacht hat. Da hat er auch so eine Wollprobe in die Hand genommen und dann gegen das Licht und geguckt und die Wolle geprüft und so. Und so hat er mir gezeigt, wie er einfach die Wolle eingekauft hat. Über Vertreter kamen die Proben und ich hatte ihm auch so eine Probe mitgebracht. Und da hat er mir darüber erzählt, wie er das gemacht hat. Das war ja Chefsache.
Tuchfabrikant Weber stellte Streichgarne und Lodenarten, häufig Uniformtuch, her. Nicht nur der Einkauf, auch das Färben war Chefsache. Einige Rezepte hat Kurt Müller in der Fabrikhalle an die Wand geschrieben, falls er doch einmal nicht dabei sein konnte. Dort sind sie heute noch zu lesen. Wegen der schlechten Auftragslage musste Kurt Müller Anfang der 1960er Jahre die Fabrik schließen. Er ließ dabei alles so stehen, als ob am nächsten Tag hier ganz normal gearbeitet würde. Museumsleiter Detlef Stender.
Ich glaube, er hat gedacht, es funktioniert nochmal. Er hat ja die Arbeiter nach Hause geschickt und er hat auch noch die Stoffe auf Lager gehabt und hat auch nicht nach draußen seinen Kunden gesagt, dass er zugemacht hat, weil er gehofft hat, die bestellen nochmal wieder. Also er hat das wirklich so im Wagen gehalten. Ich glaube, es war für ihn noch gar nicht so absehbar, dass es wirklich vorbei ist. Und er hat dann bis in die frühen 70er Jahre Stoffe vom Lager verkauft und hat wohl irgendwie geträumt, es geht nochmal weiter.
Er hat nicht weitergemacht und alles in der Fabrik blieb unangetastet. Spannend für die Nachwelt, findet Museumsführerin Angelika Limper.
Sollten ihm dankbar sein. Es ist ein Glücksfall für die Industriegeschichte. Ja, das Besondere ist, dass sie wirklich das ganze Ensemble haben. Es fehlt nichts. Ja? Selbst kleine Zettelchen haben sie ja in der Weberei gesehen, sind aufgehoben worden. Oder viele Objekte, die auch unter die Maschinen gerutscht waren. Herr Müller hat nichts verändert, wirklich gar nichts. Und er hat auch das komplette Firmenarchiv hinterlassen. Ja, das ist schon etwas wirklich ganz Besonderes, was es woanders so nicht gibt.
Doch in gewisser Weise hat Kurt Müller recht behalten. Heute funktioniert die Fabrik wieder und im laufenden Museumsbetrieb werden nach alter Manier mit rund 100 Jahre alten Maschinen Tücher gewebt.
Das klingt alles sehr begeistert, was uns Dagmar Peters da von der Tuchfabrik in Euskirchen-Kuchenheim erzählt hat. Wenn Sie da am Wochenende vielleicht mal vorbeischauen möchten, das Museum des Landschaftsverbandes Rheinland ist am Wochenende, Samstag und Sonntag, immer von 11 bis 18 Uhr geöffnet. In Domradio Reisen sind wir ja heute unterwegs an der Erft und da haben wir auch die passende Musik.
Domradio Sehnsucht. Musik aus fernen Ländern.
Ja, eigentlich geben sie sich als Band aus Köln aus, aber wer genau hinguckt, der findet die Wurzeln von Eddie, Sari und Nils in Hürth im Erftkreis. Und gerade waren die sogenannten Wise Guys für ein paar Tage in der Eifel, um an einem neuen Album zu basteln. Für den Spätsommer ist es angekündigt, es wird ihr Jubiläumsalbum werden, denn in diesem Jahr gibt es die Wise Guys aus dem Erftkreis schon seit runden 30 Jahren. Bis dahin touren die fünf noch mit ihrem aktuellen Programm Achterbahn. Heute spielen sie zum Beispiel in Hannover, morgen in Wilhelmshaven und am Montag in Hamburg. Ach ja, und nächste Woche, da erfahren wir dann noch, ob sie vielleicht Deutschlands wichtigsten Musikpreis gewinnen werden. Denn beim Echo, da sind die Wise Guys in der Kategorie Crossover nominiert. Die Band aus Köln, die zu 3/5 aus Hürth stammt, unser Sehnsuchtssong der heutigen Reisesendung, kommt von den Wise Guys und heißt Alles so schön bunt hier. In Domradio Reisen sind wir ja heute an der Erft unterwegs, denn Dagmar Peters hat gerade einen Wanderführer veröffentlicht und während der Arbeit an diesem Wanderführer, da hat sie so viel gesehen und erlebt, dass sie uns nicht nur Wanderungen erzählen kann, sondern auch richtig viel Überraschendes und Verrücktes, oder Dagmar?
Ja, also es gibt ein paar lustige Sachen, die dann einfach dabei rauskommen, wenn man mit den Menschen vor Ort spricht. Der eine reicht einem zum nächsten und so habe ich eine witzige Tradition kennengelernt. Du hast eben schon gesagt, das hat was mit Gelb zu tun, ja nicht nur mit Gelb, sondern auch mit Blau und Rot und Grün, denn Badeentchen gibt es in allen möglichen Farben. Und warum 2500 Badeenten da in die Erft geworfen werden einmal im Jahr, das fand ich natürlich auch irgendwie ganz spannend. In Arloff-Kirsbenig gibt es nämlich diese Tradition und das hört sich dann so an, wenn sie reingeworfen werden. Also jeder Dorfbewohner, der kann seinen Wetteinsatz geben. Es gibt Würstchen und Getränke und Mann und Maus ist auf den Beinen, hilft mit, viele in Gummistiefeln, in Anglerstiefeln und so weiter. Und dieses Entenrennen, das ist mal bei so einer Bierlaune entstanden vor 15 Jahren. Und das ist so eine Art Wissenschaft für sich, habe ich festgestellt. Ich habe mich mit Peter Esser unterhalten, er hat es mir versucht zu erklären und ich habe es nicht direkt so richtig verstanden.
Heute machen wir 6 Vorläufe und da sind also in jedem Sack, die werden nummeriert, die Enten von 1 bis 400. Wir picken uns dann unten die ersten 40 raus, die werden dann nochmal extra in den Sack reingeworfen und die müssen nachher im Finale müssen die nochmal ran.
Peter Esser organisiert dieses Entenrennen des FC-Fanclubs Arloff-Kirsbenig und die Idee hatte er zusammen mit seinem Freund Wolfgang Krüger. Die waren bei einem Bierchen in der Hubertusschenke direkt an der Erft und da haben sie diesen FC-Fanclub gegründet und wollten mit dem Entenrennen ein bisschen die Kasse auffüllen. Heute ist der Erlös zum Teil auch für den Verein, aber zum anderen Teil auch für einen guten Zweck. Ja, und was ich besonders spannend fand, war dieser Zieleinlauf der Enten. Also die Erft ist ja recht breit im Verhältnis zu so einer kleinen Badeente und es soll natürlich nachher eine erste, eine zweite, eine dritte Ente geben und ich habe mich gefragt, wie machen die das? Die kommen ja da so in einer breiten Masse angeschwommen und die haben also tatsächlich da sich was überlegt, was konstruiert. Peter Esser erklärt es am besten selbst.
Das Entenfanggerät, das haben wir uns damals selber gebastelt und da kann man ja diesen Schieber vormachen und so was und alles, was dahinter kommt, ist halt eben ein Ausschuss, ne? Das fließt gleich bei mir in den Hof, trocknet da, damit das Wasser rauskommt. Ja, und dann werden die Enten wieder eingemottet bis zum nächsten Jahr. Ne?
Und hast du denn auch auf eine Ente gesetzt?
Ja klar, aber leider war sie nicht unter den Ersten. Es war aber auch spannend, die Menschen dort zu beobachten, wie sie dann mit Anglerstiefeln durch die Erft gelaufen sind. Die haben den hängengebliebenen Badeenten geholfen, weiter zu schwimmen oder haben sie eingesammelt. Es ist auch so, dass Peter Esser mir erzählt hat, dass es oft so in den nächsten Tagen noch so ist, dass man vereinzelt ein paar bunte Badeenten da schwimmen sieht. Also so um Christi Himmelfahrt sollten die Wanderer sich dann nicht wundern an der Erft. Ja, und lustig war es auch, die echten Enten. Da gibt es auch einige davon, die waren ziemlich irritiert, was da passiert und haben einen Bogen gemacht um diese bunten Plastikenten, die da auf der Erft unterwegs waren.
Da sieht man mal, was man alles erleben kann, wenn man auch mal in der Region bleibt und an der Erft entlang gewandert und radelt. Und das sind wirklich auch schöne Bilder entstanden. Die kann man sich übrigens auch angucken bei uns domradio.de. Da finden Sie unter der Sendung Reisen auch auf ein paar Bilder, die Dagmar Peters mitgebracht hat. Wir erzählen Ihnen ja heute in Domradio Reisen von der Erft, von ihren Ufern, von Entenrennen und Museen, die daran liegen. Seit letzten Herbst gibt es ein Museum, das beschäftigt sich allerdings mit der Erft selber. Das Museum befindet sich auf Flusskilometer 51 in Erftstadt-Gümnich an der Gümnicher Mühle. Dagmar Peters war auf ihren Wanderungen mit ihrer Familie da. Was gibt's denn in so einem Erft, in einem Flussmuseum zu sehen und zu entdecken?
Ja, das KM51, das ist kein klassisches Museum, da gibt es nicht einfach Ausstellungsstücke. Das wäre bei einem Fluss auch ein bisschen schwierig. Man erfährt hier sehr viel über die Vergangenheit des Flusses, über die Nutzung der Mühlen an der Erft, über die vielen Wasserburgen, über Hochwasser, über Braunkohle, über Tiere und Pflanzen am Fluss. Und dabei gibt es was zu sehen, aber auch zu hören. Hartmut Höfel vom Erftverband, der geht auch immer wieder gerne durch die Ausstellung und spitzt dabei die Ohren.
Eigentlich möchten wir, dass alle Sinne angesprochen werden. Also zu sehen, auch mal zu hören, wenn da zum Beispiel die Glocke läutet, was hat das dann auf sich, dass das mal fast wie eine Totenglocke war, weil das ganze Gebiet hier im 19. Jahrhundert fast dem Tod geweiht war, weil Überschwemmungen zu Malaria führten. Wenn man sowas hört und dann sieht, wie sich die Lichtverhältnisse ändern, weil die Glocke angestrahlt wird oder andere Exponate angestrahlt werden, das ist so ein richtiger bunter Strauß, wo alle Sinne angesprochen werden.
Tja, und an einer Wand, da gibt es Bilderrahmen mit Porträts von Menschen, die an der Erft leben. Da gibt es so einen knallroten Telefonhörer. Da kann man sich zum Bild stellen, sich das Porträt anschauen und dann hören, was diese Menschen mit der Erft verbindet. Und die erzählen dann von ihrer Kindheit. Und für mich war es spannend, dass ich einige Menschen auf den Porträts auch wiedererkannt habe. Und da habe ich dann die Geschichten einfach nochmal ganz anders und aufmerksam selber gehört.
Aber man muss auch wirklich schon sehr aufpassen. Ist es denn trotzdem auch ein Ort für Kinder?
Ja, also das Museum ist für Kinder ganz gut eigentlich sogar geeignet. Es gibt auch eine extra Ecke für Kinder, wo man da in diese alten Säcke da so ein bisschen was reingetan hat, dass man das wie so einen Sitzsack benutzen kann. Die können sich da auch teilweise an Computern informieren. Es gibt aber auch so Klappen in Kinderhöhe. Da werden Fragen rund ums Wasser und die Erft kindgerecht beantwortet. Ja, und besonders spannend ist für Kinder sicher dieser begehbare Flusskörper. Man kann quasi durch eine aufgemalte Erft gehen. Das ist wie so ein Tunnel, geschlängelter, blau gestrichener Gang. Und da sind auch so ein paar Tiere, die an der Erft leben.
Was für Tiere?
Da gibt es zum Beispiel Nutrias, das sind sogenannte Biberratten. Die finden am Flussufer Unterschlupf, die sind recht neugierig. Man kann sie also auch beobachten. Teilweise in Kerpen gibt es Stellen, da kann man manchmal sie schwimmen sehen oder auch beim Schloss Paffendorf. Aber es gibt auch noch recht große Fische oder Dachse. Es hat auch mal Piranhas in der Erft gegeben.
Piranhas?
Das war eine Sensation. Also tropische Tiere und Pflanzen, die fühlen sich wohl in der Erft, weil durch die Einleitung dieses Sümpfungswassers aus den Braunkohlegebieten ist der Fluss recht warm. Und dieses Sümpfungswasser ist so zwischen 24 und 27 Grad. Ja, und da fühlen sich eben diese tropischen Tiere und Pflanzen wohl.
Und da in diesem Museum, da dreht sich ja wirklich drinnen und draußen alles um Wasser, denn direkt daneben gibt es einen Wassererlebnisplatz für Kinder. Was ist das denn, Spielplatz?
Ja, so eine Art Superspielplatz, aber eigentlich nennt er sich Wassererlebnisplatz. Also es ist so für Kinder super, die nicht genug von Wasser kriegen können. Ja, Kinder können das Wasser erleben und damit experimentieren. Die können zum Beispiel auf Flößen übers flache Wasser schippern, die können Wasser pumpen. Bei sowas sind Kinder ja in ihrem Element und ich kann diesen Wassererlebnisplatz auf jeden Fall empfehlen. Also Anregungen an Eltern oder Großeltern auf jeden Fall, die mitgehen. Also auf gar keinen Fall vergessen die Wechselklamotten, denn die Kinder werden mit Sicherheit nass. Aber das sollen sie auch, sonst macht es ja auch nur noch halb so viel Spaß. Und spannend ist das ganze Gelände, auch dieser Wassererlebnisplatz, der wird also auch genutzt von Pädagogen für Kurse, für Workshops mit Kindern, für ganz verschiedene Altersgruppen. Ja, und wer jetzt da unterwegs ist und möchte noch was mehr erleben, noch eine ganz andere Dimension, der guckt in die Luft beziehungsweise geht ein paar Meter weiter, da gibt es eine Greifvogelstation. Aber vielleicht sollte man das besser vorher machen, bevor die Klamotten pitschelass
sind. Alle nass sind, ne? Dagmar Peters war im Museum K51 und mit ihren Kindern dann daneben im Wassererlebnisplatz in Erftstadt Gümnich an der Gümnicher Mühle. Da kann man auch noch das alte Mühlrad bestaunen und einkehren kann man da auch. Und dann gibt es auch noch einen Kräutergarten, da kann man dann noch Pflanzen kaufen. Also ist wirklich für jeden was dabei. Schlösser und Burgen gibt es an der Erft viele. Einige sind heute sogar noch von Wassergräben umgeben. Schon im Jahr 900 soll eine Motte erbaut worden sein als Schutz gegen einfallende Wikinger. Urkundlich erwähnt wurden die Anfänger des Schlosses bei Grevenbroich erst 1120. Schloss Hülchrath hatte früher auch einen Wassergraben. Dagmar Peters hat den Schlossherrn und eine Schlossführerin getroffen, um mehr über das alte Gebäude zu erfahren. Den Schlossherrn hat sie beim Rasenmähen getroffen.
Theo Wenmacher lebt seit seiner Geburt auf Schloss Hülchrath. Nach dem Tod seines Vaters übernahm er die Verwaltung des großen Schlosskomplexes. 7000 Quadratmeter Land gehören dazu. Der Schlossherr lebt gerne hier, weil er hier aufgewachsen ist. Er lebt nicht in Saus und Braus, wie man meinen könnte, sondern kümmert sich um Reparaturen und Restauration des Schlosses. Und weil das Gelände so groß ist und er in einem der Türme wohnt, überlegt er immer vorher, welche Werkzeuge er braucht.
Die Reparaturen, das kostet immer halt auch viele Wege. Es ist ja kein kleines Gelände, man muss also immer sehr viel laufen. Wenn man sein Werkzeug mitnimmt, muss man natürlich immer dran denken, nimmst du auch alles mit. Wenn du was vergessen hast, bist du wieder am Laufen. Ne? Musst du aufs Dach, dann kletterst du dann irgendwo hoch, läufst dann hier. Was weiß ich, dann 500 Meter und muss dann natürlich dann wieder zurück. Ne?
Etwa 350 Stufen läuft man hoch bis zum großen Turm. Die Anlage wurde nach und nach erweitert. Im 14. Jahrhundert, als das Schloss Hülchrath im Besitz des damaligen Kölner Erzbischofs war, kamen Burgwälle und Gräben hinzu. Beim Umbau wurden Grabsteine eines jüdischen Friedhofs aus Köln verbaut. Die in Stein eingeritzten Zeichen können wir heute noch an den Erkern sehen, wenn wir genau hinschauen.
Das sind also hebräische Schriftzeichen, die da drauf sind. Das sind jüdische Grabsteine. Die hat man von einem Kölner jüdischen Friedhof hier rübergeholt, um sie hier zu verbauen. Weil man also nicht genügend Baumaterial hatte, auch die Christen bei den Juden auch Schulden hatten, ja, die ganzen Friedhöfe dann geplündert haben. Und hat man also hier die ganzen Grabsteine dann hier rübergeholt.
Sagt Schlossführerin Deborah Dolf, die im mittelalterlichen Gewand durch die Schlossanlage führt. Im Mittelalter hätte sie hier nicht gerne gewohnt, erklärt sie, als wir in den Hexenturm gehen.
Da haben also früher die Hexenprozesse stattgefunden. Die Hexenprozesse, die waren vom 14. bis zum 16. Jahrhundert. Das hat hier in diesem Raum stattgefunden. Und man hat sie dann auf den Feldern von Speck, das ist also ein Nachbarort von hier, verbrannt oder aufgehangen. Hülschrath war hier einer der größten Gerichtsstätten auch, die es gab, hier in der Umgebung. Und daher kam auch damals dieser Spruch, wer in Hülschrath geht über die Brücke, kehrt selten oder nie zurück.
Heute wird im Hexenturm getanzt. Die Schlossführerin zeigt uns Tanzfläche und Platz für den DJ. Auch in den Kellerräumen, die während der Weltkriege auch als Luftschutzbunker gedient haben, finden heute Partys statt. Um dort hineinzugehen, geht's erst einmal eine sehr steile Treppe nach unten, erklärt Schlossführerin Deborah Dolf.
Wir sind jetzt hier unten in den Kasematten. Kasematten wurden also früher als Waffenkeller genutzt und auch als Kühlschrank. Also Lebensmittel wurden auch hier gelagert. Wir merken ja, hier unten ist es jetzt sehr kühl. Wir müssen uns das so vorstellen, dass die Kasematten früher anders aussahen. Also sie hatten ganz viele kleine Räume noch. Also wir sehen das hier oben rechts wie links, dass hier also noch eine Mauer stand. Und das waren dann so kleine Räume.
Schloss Hülchrath war umgeben von Wasser. Heute plätschert hier der Gilbach entlang. Aber auch die Erft ist nicht weit. Schlossherr Theo Wenmacher interessiert sich für die Geschichte seines Heimatortes und sieht auch eine Verbindung seines Schlosses zur Erft.
Ich meine, die Erft ist halt so ein Fluss, wo früher halt auch Schifffahrt betrieben wurde. Heute wird höchstens nur noch von Freizeittouristen benutzt. Für Hülchrath war das so vielleicht wichtig, weil diese ganzen Steine, diese Fundamente, diese ganzen Bruchsteine, die kamen ja alle aus der Eifel und mussten dann per Schiff über den Rhein bis zur Erftmündung getreidelt werden, beziehungsweise dann von der Erft hier hoch bis Hülchrath in der Nähe. Und dann haben die das halt auf Wagen umgeladen und dann hierhin transportiert. Und wenn man sieht, welche Masse von Steinen dann verbaut worden ist, dann kann man schon sehen, dass das also schon eine große Aktion war. Ne? Damals gerade so, sagen wir, im 12. 13. Jahrhundert noch die technischen Möglichkeiten nicht so groß waren.
Schlossherr Theo Wenmacher widmet sich nun wieder seinem Rasen und den anderen Arbeiten, die noch dringend erledigt werden müssen. Wenn er heute noch fertig werden will, muss er jetzt weitermähen. Was wünscht sich der 60-Jährige für die Zukunft?
Mehr Geld. Naja, ist wirklich so. Ne? Das hört sich jetzt irgendwie blöd an, so kapitalistisch an. Aber das ist halt so. Ne? Ich meine, da sind natürlich überall Stellen. Das sieht ja jetzt ein bisschen perfekt aus. Hat zwar so seine Ecken und Schrammen. Aber sagen wir mal so, diese Schieferdächer da oben am Hauptgebäude, die sind jetzt 60, 70 Jahre alt. Und da sagt natürlich jeder Dachdecker, ja, das wird jetzt langsam mal Zeit. Ne? Und wenn man überlegt, ein Quadratmeter Schiefer 1.000 Euro kostet, kann man das schon hochrechnen. Das sind dann mal wahrscheinlich da oben mal so 300 Quadratmeter. Ne? Also das ist schon was für die Zukunft. Ne? Also das ist ein Generationenwerk.
Dagmar Peters war im Schloss Hülchrath. Der Biergarten am Schloss Hülchrath, der ist übrigens auch super für eine Wanderpause. Und Burgführungen kann man natürlich auch mitmachen, vielleicht sogar den Schlossherrn kennenlernen. Und auf dem Schlossgelände, da finden regelmäßig Märkte, Konzerte und auch Partys statt. Und einen Tipp habe ich auch noch für den Vatertag, also den 14. Mai. Da gibt es auf Schloss Hülchrath einen Rockmarathon mit 9 Bands. Domradio Reisen ist ja heute unterwegs an einem Fluss an der Erft, die von Holzmühlheim in der Eifel bis nach Neuss fließt und dort dann in den Rhein mündet. Und meine Kollegin Dagmar Peters hat ja in ihrem Wanderführer Touren an der Erft beschrieben für Fußgänger und auch für Radler. Dagmar, ist das ein Wanderführer auch für Familien mit Kindern geeignet? Du hast ja selber 2 davon.
Also meine sind gerade 5 und 7 geworden. Die haben das Programm gut mitgemacht, waren aber danach auch meistens ziemlich K.O. Die längeren Wanderungen von so circa 15 Kilometern, die waren schon ja, grenzwertig für die Kleinen. Ich würde sagen, so ab 7, 8 Jahre ist das entspannt möglich. Die Radtouren, die sind was für fittere Kinder tatsächlich eher, weil auch einige Steigungen zu bewältigen sind. Also mit Fahrradanhänger würde ich das auf gar keinen Fall machen.
Mhm. Und ist denn die Gegend auch gut für so Freizeitsport? Sportler?
Auf jeden Fall. Kanufahren zum Beispiel in der Gegend bei Neuss, da trainieren ja sogar die Kanu-Profis. Dann reiten viele an der Erft entlang, Angler habe ich viele gesehen. Ja, Fahrradfahren kann man über den Erftradweg und wandern kann man gut, klar. Und dann gibt es das Besondere, was ich finde, dass man einfach sehr nah immer an der Erft bleibt. Also, dass man wirklich sehr nah immer am Fluss entlang wandern kann. Ja, es gibt am Wegesrand dann teilweise sowas wie Barfußpfade. Man kann an der Furt durchs Wasser warten. Ja, und das Kulturelle kommt natürlich auch nicht zu kurz. Es gibt viele Museen, es gibt viele alte Wasserschlösser. Man kommt ja da nur in wenige rein, aber die sind auch von außen sehr schön anzuschauen. Die erzählen ganz unterschiedliche Geschichten. Ja, und wer gerne Stadtbummel macht, also dem empfehle ich auf jeden Fall Bad Münstereifel, aber auch die Stadt Bedburg-Kaster. Das sind zwei sehr sehenswerte Städtchen.
Und hat so in dieser Zeit jetzt, der du an der Erft unterwegs warst, das war ja ziemlich lang, so viele Eindrücke, aber gibt es irgendwas, was dir so besonders im Gedächtnis geblieben ist, so ein besonderes Highlight?
Ja, so kleine Geschichte am Rande noch. Ich habe irgendwann gedacht, meine Familie hat mal die Schnauze voll und die sagen irgendwann, oh Gott, schon wieder an die Erft an diesem Wochenende. Und als dann irgendwann die Ferienplanung anstand und wir in den Oster- und Sommerferien vergangenes Jahr sehr viel an der Erft waren und wir gesagt haben, was machen wir denn in den Herbstferien? Da haben die Kinder gesagt, wir wollen an die Erft. Und da war ich erstmal geplättet. Und es gibt einen Ort, wo ich auch mit meinen Kindern gerne jetzt hingehe. Das ist der Silbersee in Erftstadt. Das ist für mich eine echte Neuentdeckung gewesen. Und einfach so ein richtig schöner See, ganz in Ruhe, also wirklich sehr, sehr einsam. Ja, und die Schlösser und Burgen fand ich halt toll. Burg Kühlseggen zum Beispiel, das kann man zu Fuß auch umrunden. Aber das Spannendste war für mich, in der eigenen Heimat Urlaub zu erleben. Also das hatte ich nicht vermutet. Eine echte Überraschung war auch, in Grevenbruch ein Froschkonzert mitten in der Innenstadt zu erleben. Eine schöne Strandbar gibt es da, ein altes Schloss, ein Wehr an der Erft, ein Wildpark, eine Apfelwiese. Also war natürlich die ganze Familie glücklich. Mhm. Ja, und ganz besonders schön war es auch dann irgendwann endlich an dieser Mündung der Erft zu stehen und zu sehen, wie diese kleinen Kanus von der Erft auf den Rhein schipperten und dann plötzlich zwischen diesen großen Schiffen so ganz winzig wirken. Und da hatte ich irgendwie wirklich dieses Gefühl, ja, das ist Urlaub.
Mhm. Urlaub in der Heimat. Jetzt kennen wir das alle, wenn wir unterwegs sind, da gehört auch immer lecker Essen dazu. Finde ich das an der Erft?
Auf jeden Fall findet man das an der Erft. Also vielleicht denkst du, ich war überall ausführlich essen. Nee, kann man nicht unbedingt so sagen. Das wäre ziemlich teuer geworden. Ich kannte einige Restaurants schon vorher, weil ich ja immer im Rhein-Erft-Kreis auch gelebt habe, in der Erft in der Nähe gearbeitet habe, auch in Düsseldorf, in Neuss, in der Ecke, wo dann die Erft in den Rhein fließt. Also ich habe überall an der Strecke Bekannte wohnen, Kollegen wohnen, die ich dann gefragt habe, wo denn die Leute dort gerne hingehen und essen. Und dann habe ich vielfach die Leute, die da wohnen, gefragt. Und habe mich dann, wenn sie besonders gut ist, natürlich doch auch mal das ein oder andere Mal davon selbst überzeugt.
Ganz, ganz viele Tipps haben wir auf alle Fälle heute gehört von Dagmar Peters. Sie war unterwegs an der Erft, hat einen Wanderführer geschrieben. Ganz neue Tipps, 12 Wanderungen und 3 Radtouren sind drin. Er heißt Wanderlust an der Erft, ist erschienen im Droste Verlag, kostet 14,95 und dann natürlich finden Sie auch auf domradio.de den Link zu dem Buch. Dagmar, vielen Dank erstmal, dass du uns davon erzählt hast und wahrscheinlich kommt ja irgendwann auch Band 2. Ich höre, du bist begeistert.
Also als allererstes steht jetzt erstmal eine Paddeltour auf der Erft an, weil die fehlt mir noch in meiner Sammlung.
Viel Spaß dabei.
Dankeschön.
Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Mitreisen heute. Ich sage tschüss, mein Name ist Heike Sikoni. Machen Sie es gut.